Wien, kurz vor Weihnachten 1975. Kalter Nebel hängt über der Stadt. Die Straßen sind still, es liegt Schnee, ein grauer Wintersonntag. Die Ölminister der wichtigsten Förderländer sind zu Gast in der österreichischen Hauptstadt. Es ist ein Treffen, das Routine verspricht, bis plötzlich Schüsse fallen. Was an diesem Vormittag im Opel-Gebäude geschieht, erschüttert die Weltöffentlichkeit. Doch die Geschichte beginnt nicht hier, sondern Jahre zuvor, in den Lagern palästinensischer Gruppen in den politischen Bewegungen Westeuropas. Zwischen Idealismus und terroristischer Gewalt entsteht ein Netzwerk, das aus dem Nahen Osten bis tief nach Europa reicht. Und mitten darin ein terroristischer Akt, der die politische Ordnung herausfordert und die Opel-Konferenz in Wien zur Bühne eines globalen Konflikts macht.
Die RAF in Hessen, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Und damit willkommen zurück zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Lorenz Hoffmann.
Und ich bin Duschka Roth. Heute reisen wir zurück in das Jahr 1975. Genauer gesagt zum 21. Dezember und sprechen über die OPEC-Geiselnahme in Wien.
Die OPEC, das steht kurz für Organization of the Petroleum Exporting Countries oder Deutsch Organisation Erdölexportierender Länder. Und das ist eine internationale Organisation, der 1975 13 Länder angehören. Darunter sind Ecuador, Venezuela, Nigeria und Indonesien. Vor allem aber die damals wesentlich bedeutenderen Ölproduzenten aus dem Nahen Osten, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Sitz der OPEC war und ist bis heute in Wien. Und hier in der österreichischen Hauptstadt kommen nun also die Vertreter der Mitgliedsländer zusammen, um über Veränderungen bei der Gestaltung des Ölpreissystems zu beraten. Das ist eigentlich ein extrem wichtiges Thema für die ganze Weltwirtschaft, aber über den Inhalt der Sitzung redet am Ende keiner mehr, weil die gewaltsamen Ereignisse, die an diesem Tag passieren, alles andere überschatten.
Ganz genau. Es ist nämlich ein internationaler Terroranschlag, der damals die Welt erschütterte. 19 hochrangige Vertreter der erdölexportierenden Länder gerieten in die Hände von Terroristen. Das ist ein Fall, wie er vorher und auch danach in dieser Dimension kaum vorgekommen ist.
Und wir wollen versuchen zu klären, wie es so weit kommen konnte und versuchen, die Ereignisse des Tages zu rekonstruieren. Dafür haben wir mit zwei Experten gesprochen, einmal in Graz mit Thomas Riegler, der die Ereignisse rund um die OPEC-Geiselnahme rekonstruiert hat, und mit Robert Wolf in Wiesbaden. Und der zeigt uns, wie tief diese Geschichte auch in Deutschland verwurzelt war und natürlich, was die OPEC-Geiselnahme mit Hessen zu tun hat.
Aber von Anfang an. OPEC wird 1960 gegründet, um die Fördermengen und Preise von Erdöl unter den Mitgliedstaaten zu koordinieren und damit die wirtschaftliche Macht der ölproduzierenden Länder zu stärken. Am 6. Oktober 1973 beginnen Ägypten und Syrien gemeinsam mit einem Überraschungsangriff gegen Israel. Das ist der Anfang des später sogenannten Yom Kippur-Kriegs. Und die OPEC, der ja viele arabische Staaten angehören, drosselt daraufhin die Fördermengen um 5%. Das Ziel ist es entsprechend, die Wirtschaften Israels und seine westlichen Unterstützer unter Druck zu setzen, was ja auch funktioniert. Und die Ölpreise steigen entsprechend massiv. In der Spitze kommt es zu einer Vervierfachung des Barrelpreises. Das heißt, Benzin wird knapp und teuer. Und in der Bundesrepublik werden während der sogenannten Ölkrise 1974 Sonntagsfahrverbote eingeführt.
Allerdings bedeutet der Rückgang der Fördermengen natürlich auch Einbußen für die OPEC-Mitglieder, die nicht zuletzt auch an guten wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit den USA und dem Westen insgesamt interessiert sind. Und so setzen sich vor allem die ganz großen Produzenten, nämlich Iran und Saudi-Arabien, für eine Senkung und Stabilisierung der Ölpreise ein. Über die Fortsetzung dieses Kurses soll es bei der Sitzung in Wien gehen und darum, wie man ein dauerhaft stabiles Preissystem hinbekommen kann. Einige kleinere Mitglieder der OPEC sind allerdings entschieden gegen diese Entwicklung. Algerien und Irak und vor allem Libyen unter dem Staatschef Gaddafi, der ein großer Unterstützer des palästinensischen Befreiungskampfes ist und des palästinensischen Terrorismus.
Also der Plan war offenbar, dass man Erdölminister als Geiseln nimmt. Es soll auch so gewesen sein, dass man gerade den saudi-arabischen und den iranischen Erdölminister in den Jemen entführen wollte, um sie dort auch zu eliminieren.
Das ist Thomas Riegler. Er ist Historiker und Politikwissenschaftler und hat sich unter anderem mit Terrorismus, Nachrichtendiensten und österreichischer Zeitgeschichte beschäftigt und dazu publiziert.
Dahinter gestanden ist, wie gesagt, der strategische Überlegungen von Libyen, dass man also mit Druck auf die wichtigsten Förderernationen, also Iran und Saudi-Arabien, Druck ausübt mit dieser Geiselnahme, damit diese Politik des billigen Öls aus Sicht von Gaddafi beendet wird. Und auch, dass also praktisch diese Erdölfördernationen noch mehr zur Unterstützung für den palästinensischen Befreiungskampf aufwenden sollten. Das heißt, es war so eine zweischneidige Angelegenheit.
Ja, wir haben es bei der OPEC-Geiselnahme also mit einem interessanten Fall zu tun, bei dem gleich mehrere staatliche Akteure im Hintergrund wirken, die sich einer internationalen und ziemlich bunt zusammengewürfelten Terrorgruppe bedienen, die für sie im Vordergrund agiert und ihnen hilft, ihre politischen Interessen durchzusetzen. Zu den Terroristen kommen wir gleich genauer. Vorher hören wir noch einmal Thomas Riegler über die Staaten im Hintergrund.
Irak ist hier zu nennen vor allem und wahrscheinlich auch Algerien zu einem gewissen Grad. Das sind alles Staaten, die eigene oder dieselbe politische Ausrichtung geteilt haben. Und es dürfte wohl so gewesen sein, dass also diese OPEC-Operation in Wirklichkeit mehrere Beteiligte gehabt hat. Insbesondere was die Waffenlieferung angegangen ist, die kurz vor der Operation erst eingetroffen ist. Das dürfte halt wesentlich auch über die Iraker gegangen sein. Und auf diese Art und Weise kann man natürlich sagen, dass diese Operation OPEC in Wirklichkeit staatlich gelenkter Terrorismus gewesen ist, wo sich Geheimdienste von diversen arabischen Nationen der Dienste von internationalen Terroristen bedient haben.
Also noch einmal zusammengefasst an dieser Stelle, Libyen unter Muammar Gaddafi unterstützt die Operation im Hintergrund mit Geld, Waffen und logistischer Hilfe, mit dem Ziel, Druck auf die großen Ölproduzenten, vor allem Saudi-Arabien und Iran, auszuüben, damit sie die palästinensische Sache stärker unterstützen. Ohne diesen staatlichen Rückhalt wäre der Anschlag auf die OPEC-Minister in Wien 1975 kaum durchführbar gewesen.
Und jetzt müssen wir uns endlich den Akteuren im Vordergrund zuwenden, denn da wird es nämlich wirklich spannend.
Es ist eine sehr interessante Zusammensetzung dieses Kommandos und es zeigt auch sehr schön, wie damals der internationale Terrorismus in Wirklichkeit aufgestellt gewesen ist. Es ist eine palästinensische Gruppe gewesen unter dem Kommando von Wadi Haddad. Der war damals wahrscheinlich so etwas wie der Osama bin Laden seiner Zeit. Und er ist von einem nahöstlichen Staat, wahrscheinlich Libyen praktisch, ist er beauftragt worden, diese Geiselnahme durchzuführen. Und er hat als Kommandoführer ausgewählt einen Venezolaner, Ilich Ramirez Sanchez, genannt Carlos de Chacal. Der hat praktisch dann diese Kommandooperation in Wien als Leiter durchgeführt.
Zu diesem Wiener Kommando rund um Carlos gehören damals drei Leute aus seinem internationalen Netzwerk. Anis Nakash, genannt Khaled, ein Libanese und enger Vertrauter. Dazu zwei bis heute unbekannte Palästinenser der PLF-PSC, die unter dem Decknamen Yusuf und Josef agieren. Außerdem sind zwei Deutsche dabei. Hans-Joachim Klein, Mitglied der Revolutionären Zellen. Er war Carlos schon 75 in London begegnet, damals bei dem Versuch, den Milliardär und Botschafter der Emirate, Mohammed Mahdi El-Tashir, zu entführen. Und dann Gabriele Kröcher-Tiedemann, genannt Nada, aus der Bewegung 2. Juni. Sie ist nach der Entführung von CDU-Politiker Peter Lorenz aus der Haft freigepresst worden und lebte seit 1975 im Nahen Osten im Untergrund.
Und wie gesagt, Carlos, der Leiter des Kommandos, stand bei den Planungen der Geiselnahme in engem Kontakt zu Wadi Haddad. Über Wadi Haddad haben wir in unserer Folge zu der internationalen revolutionären Zelle schon ausführlich gesprochen. Aber weil er so wichtig ist für die Entstehung des internationalen Terrorismus, Thomas Riegler hat ihn gerade den Osama bin Laden seiner Zeit genannt, gehen wir nochmal näher auf ihn ein.
Ja, Wadi Haddad gilt irgendwie als der, muss ich mal sagen, der Vater des modernen Terrorismus im Endeffekt, weil er damals Ende der 1960er Jahre einer der ersten gewesen ist, der internationale Flüge hat entführen lassen, weil er, sein Kalkül war halt dasjenige, dass man, wenn man praktisch die westliche Öffentlichkeit gezielt ins Visier nimmt, dass dann genügend Druck entstehen könnte, dass also auf Israel ausgeübt wird, dass also diese, dass es einen eigenen Palästinenserstaat geben wird und so weiter. Also das war halt, für damalige Zeiten war das ein Bruch einfach markiert, weil davor hat Terrorismus vor allem nationale Bezüge gehabt und Ende 1960er Jahre unter Wadi Haddad und den Palästinensern wird also der Terror international und es beteiligen sich dann auch Freiwillige aus verschiedensten Nationen auf Seiten der Palästinenser. Carlos ist da sicher das beste Beispiel, ein Venezolaner aus privilegiertem Hause, der sich halt von sich aus de facto den Palästinensern anschließt als Freiwilliger. Und es trainieren auch diverse andere Angehörige von anderen Nationen in den Lagern der Palästinensern und lernen dort den Umgang mit automatischen Waffen, Sprengstoff und so weiter. Und da zählen auch sehr viele Westdeutsche dazu.
Es sind also militärisch professionell ausgebildete Terroristen, die die Aktion am 21. Dezember in Wien durchführen. Eine Stadt, das muss man dazu sagen, die, obwohl sie Sitz zahlreicher internationaler Organisationen war, auf so ein Szenario absolut nicht vorbereitet ist.
Ja, die OPEC ist damals nur sehr ungenügend gesichert gewesen. Also von österreichischer Seite hat man geglaubt, dass nachdem ja die wichtigsten Förderer des Terrorismus, also Libyen, Irak, Mitglieder der OPEC waren, dann besteht praktisch keine Gefahr, dass diese internationale Organisation von Terroristen angegriffen wird. Das war der Denkfehler, den man begangen hat. Und deshalb war das Gebäude der OPEC nur relativ schwach gesichert mit also zwei älteren Staatspolizisten oben und unten vor dem Eingang ein einzelner Polizist, der nur für die Regelung der Zu- und Abfahrt vor dem Gebäude zuständig gewesen ist. An jenem Sonntagvormittag sind praktisch die Terroristen an dem Polizisten vorbei ins Gebäude gegangen und haben vorher noch Grüß Gott gesagt.
Also die 6 Terroristen unter der Leitung von Carlos spazieren an diesem Sonntag im Dezember 75 in die OPEC-Zentrale. Vor dem Gebäude steht nur ein einzelner Polizist ohne Kontrollauftrag. Die Gruppe läuft also grüßend an ihm vorbei in den ersten Stock. Dort sitzen 2 Staatspolizisten, allerdings ohne Funk und nur mit der Anweisung, nicht zu schießen. Und Sekunden später fallen schon die ersten Schüsse. 2 Männer werden sofort getötet und ein weiterer, ein libyscher Delegierter, stirbt, als er Carlos überrascht.
Ja, es war so, dass also bei der OPEC als erstes reagiert hat praktisch die Alarmabteilung der Wiener Polizei. Aber da muss man sich vorstellen, dass das damals relativ ältere Beamte gewesen sind, die eben in keinster Art und Weise vorbereitet waren auf einen Nahkampf mit Gegnern, die automatische Waffen mit sich führen. Und das hat dazu geführt, dass es zu einer wilden Schießerei gekommen ist. Hans-Joachim Klein und einer der Polizisten sind durch also Querschläger verletzt worden. Und das hat die Geiselnahme natürlich zusätzlich verkompliziert, weil man also jetzt einen schwerverletzten Terroristen hatte, der im Wiener AKH dann behandelt hat werden müssen.
Die Polizei zieht sich zunächst aus dem Gebäude zurück und versucht, Kräfte im ganzen Land zu mobilisieren. Im Fernsehen läuft damals Sport, darunter ein Laufband, alle dienstfreien Polizisten sofort melden.
Und drin haben die Terroristen 62 Geiseln, Minister, Delegierte, Mitarbeiter. Sie werden in den Konferenzraum gedrängt und in Gruppen aufgeteilt. Die Terroristen wollen einen Vermittler. Und als der libysche Botschafter nicht verfügbar ist, springt ein irakischer Diplomat ein.
Und dann kommt die Drohung. Ein Kommuniqué soll alle 2 Stunden im Radio verlesen werden. Sonst werden die Terroristen alle 15 Minuten eine Geisel erschießen.
Und sie fordern, am nächsten Morgen soll ein Bus mit abgedunkelten Fenstern vor das Gebäude fahren. Der sollte die Terroristen und die Geiseln zum Flughafen bringen. Dort soll eine betankte DC-9 bereitstehen, inklusive Crew. Und auch der schwerverletzte Hans-Joachim Klein soll mit ausgeflogen werden.
Am Abend tritt dann der österreichische Bundeskanzler Kreisky vor den Krisenstab und gibt grünes Licht für die Radiodurchsage. Um 18.22 Uhr wird sie gesendet, fast 20 Minuten lang ein 6-seitiges Kommuniqué auf Französisch verfasst, das voller Ideologie und Drohungen ist. Darin verurteilt die Gruppe die Annäherung arabischer Staaten an Israel, bezeichnet den Iran als Handlanger des amerikanischen Imperialismus und fordert die Verstaatlichung des Erdöls. Gleichzeitig entschuldigen sich die Täter dafür, Österreich zum Schauplatz gemacht zu haben.
Und Kreisky, der Kanzler, setzt Bedingungen. Österreicher und in Wien lebende OPEC-Mitarbeiter müssen vorher freigelassen werden und alle Geiseln müssen selbst zustimmen, ausgeflogen zu werden.
Die Terroristen akzeptieren das und Algerien erklärt sich bereit, sie aufzunehmen.
Und dann passiert das, was bis dahin noch nie da gewesen ist und Jahre danach für heftige Diskussionen sorgen soll. Die Bedingungen der Terroristen werden erfüllt. Am Morgen des 22. Dezember also steht tatsächlich ein Postbus bereit. Sonderfahrt steht vorne dran. Und die verbliebenen 33 Geiseln werden hineingetrieben, die OPEC-Angestellten dürfen gehen. Dann geht es unter Polizeibegleitung zum Flughafen.
Hans-Joachim Klein, der ja angeschossen war, wird separat im Krankenwagen gebracht, begleitet von einem Wiener Arzt, der sich freiwillig gemeldet hat dafür. Am Flughafen wartet eine DC-9 der Austrian Airlines, deren Piloten sich ebenfalls freiwillig gemeldet hatten.
Und bevor Carlos einsteigt, kommt es zu einer Szene, die später weltweit Schlagzeilen macht. Der österreichische Innenminister Otto Rösch schüttelt ihm die Hand. Ob das aus Reflex passiert ist oder nicht, dieses Foto, das davon dann existiert, wird später politisch explosiv. Um 1916 startet die Maschine ohne bekanntes Ziel. Erst in der Luft erfahren die Piloten, es geht nach Algier. Dort werden die ersten Geiseln freigelassen und der verletzte Klein kommt ins Krankenhaus.
Danach zwingt Carlos die Crew weiter nach Tripolis. Auch dort werden einige Geiseln freigelassen. Und dann soll es eigentlich weitergehen nach Bagdad und nach Aden. Aber Libyen weigert sich, also fliegen die Terroristen zurück nach Algier.
Und in der Nacht zum 23. Dezember endet die Geiselnahme endgültig. Die letzten Minister werden freigelassen und ob dabei Lösegeld geflossen ist oder nicht, das ist bis heute unklar. Die Terroristen selbst können dann untertauchen. Einige Tage später verlassen sie Algerien und sind verschwunden, noch bevor Österreich offiziell um ihre Festnahme bittet.
Ja, es ist so, dass gewisse Aspekte dieser Geiselnahme eigentlich sich bis heute nicht wirklich rekonstruieren lassen. Also so richtig auf den Punkt genau. Also wenn man zum Beispiel anschaut, wie diese Operation dann in Algier beendet worden ist, da gibt es halt Aussagen von diversen Protagonisten. Und es gibt diese Informationen zum Lösegeld, die sie aber oft widersprechen. Es ist eigentlich bis heute keine belastbare Zahl in wirklich genannt worden. Ja. Also die Schätzungen gehen bis 50 Millionen Dollar, was eher unrealistisch klingt. Und es ist auch die Frage, also warum ist zum Beispiel Carlos von der BFLB dann bei seiner Rückkehr so schlecht behandelt worden im Endeffekt? Also ihm sind da die wüstesten Anschuldigungen gemacht worden, dass er seine eigentlichen Befehle missachtet hat, indem er eben die beiden Erdölminister, den Saudi-Arabier und den Iraner, nicht hat mit in den Jemen genommen. Und er hat sich da rechtfertigen müssen. Und wenn er praktisch mit so viel Lösegeld heimgekehrt wäre, dann fragt man sich also, warum hat also Wadia da so ein Riesenproblem mit dem Ausgang gehabt?
Auch die Frage danach, warum Gaddafi, als die Terroristen in Libyen kurzfristig gelandet sind, seine Meinung offenbar geändert hat, ist laut dem Historiker Thomas Riegler noch nicht geklärt.
Ja, also warum war er nicht mehr im Boot? Warum hat er Carlos dazu gezwungen de facto, dass er wieder zurück nach Algerien fliegt? Weil eigentlich dürfte ja der Plan gewesen sein, dass das Flugzeug von Libyen aus weiter in den Jemen dann aufbricht und dass dann dort die Operation zum Abschluss gebracht wird. Aber dazu ist es nicht gekommen. Und Carlos musste also nach Algier und ist dort offensichtlich von den Algeriern auch stark bedrängt worden, dass die Sache jetzt ein Ende haben soll und dass man also Yamani kein Haar krümmen sollte. Ja? Und da dürfte auch die Drohung mitgeschwungen sein, dass dann in dem Falle das Flugzeug gestürmt wird und alle erschossen werden. Also es ist, was den Abschluss dieser Operation betrifft, noch einiges ungeklärt. Und man kann da keine definitiven Aussagen treffen.
Es bleibt also vieles unklar bis heute. Und in gewisser Weise gehört auch die Frage dazu, auf welchen verschlungenen Faden eigentlich die beiden deutschen Teilnehmer an der Geiselnahme, Hans-Joachim Klein von der Internationalen Revolutionären Zelle und Gabriele Kröcher-Tiedemann von der Bewegung 2. Juni, zu Carlos Kommando gekommen sind. Unser Experte Robert Wolf findet allerdings gar nicht so verwunderlich, dass die beiden bei der Aktion auftauchten.
Es gibt Indizien, wie wir das auch schon in anderen Folgen besprochen haben, dass die erste Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern der Internationalen Revolutionäre, speziell Wilfried Böse, und Palästinensern eigentlich schon im Jahr 1972 liegen, also schon relativ weit 3 Jahre vorher. Es kommt dann aber im Jahr 74-75 zu einer stärkeren Institutionalisierung, weil sich eben die Internationale Revolutionäre Zelle von den national agierenden revolutionären Zellen absetzt und natürlich erstmal auch eine eigene Logistik aufbauen muss. Haben wir auch schon mehrfach in den Folgen besprochen, Logistikaufbau ist immer relativ schwierig.
Und die Internationale Revolutionäre Zelle macht das, was für sie am naheliegendsten ist. Sie nutzt die bereits bestehenden Kontakte und Strukturen, das heißt, man hat sich hier die palästinensischen Netzwerke zu Nutzen gemacht und auch deren Kontakte, deren Möglichkeiten an Waffen, Sprengstoff und Ähnliches zu kommen. Aber es war eben auch eine Wechselwirkung.
Während man diese logistischen Netzwerke für sich genutzt hat, hat man auch selber Teile dieses logistischen Netzwerkes mit aufgebaut und auch unterstützt, indem man unter anderem eben Flugtickets gefälscht hat, indem man Personalausweis und Pässe gefälscht hat und ähnliche Sachen gemacht hat. Das hat sich dann quasi von der rein logistischen Unterstützung hin auch zu einer tatsächlichen inhaltlichen Unterstützung niedergeschlagen.
Als die PLFB in London gerade Carlos und seine Leute auf Anschläge und Geiselnahmen vorbereitete, reisten Mitglieder der Internationalen Revolutionären Zelle dorthin, um praktische Unterstützung zu leisten, zum Beispiel indem sie zeigten, wie man in improvisierten Labors Fotos für die Auskundschaftung von Zielen entwickelt. Und auch auf dieser Ebene wuchs die Unterstützung kontinuierlich. Diese Netzwerke griffen auch konkret in Operationen ein. Zum Beispiel hat Johannes Weinrich ein Auto für den Anschlag auf dem Flughafen Paris-Orly organisiert. Für die Ermittler bleiben aber diese ganzen Verbindungen zunächst nur bruchstückhaft erkennbar.
Sie konnten das nicht zu diesem Gesamtbild zusammensetzen. Ein zentraler Moment oder ein zentrales Ereignis war, als Carlos in Paris zwei französische Geheimdienstmitarbeiter erschossen hat in einer Wohnung. Das war ein internationales, aufsehenerregendes Ereignis. Und es gab eben den Moment, dass kurze Zeit später Wilfried Böse an der deutsch-französischen Grenze festgenommen wurde und er eben relativ offen zugegeben hat, dass er gerade aus Paris kommt und da auch jemand kennengelernt hatte. Wilfried Böse war zu dem Zeitpunkt ja schon auf dem Schirm, dass man wusste, er war Mitbegründer des Roten Stern Verlags und ähnliches. Also er ist da relativ schnell quasi als potenzielle Gefahr wahrgenommen worden.
Obwohl Wilfried Böse zu dem Zeitpunkt des Anschlags in Paris direkt in der Nähe war und auch sich mit Carlos getroffen hatte, konnte er nicht eindeutig damit in Verbindung gebracht werden. Durch viel Glück wurde er dann freigelassen, aber die engen Verbindungen, die wurden jetzt klar. Kurz darauf gingen dann Böse und Brigitte Kuhlmann endgültig in den Untergrund.
Das war eines dieser großen Ereignisse, wo man dann gesagt hat, okay, wenn die so eng quasi auch in diese ganze Carlos-Gruppe involviert sind, dann scheinen die eine größere Gefahr darzustellen. Dadurch, dass sie aber dann direkt in den Untergrund gegangen sind und auch nicht mehr erreichbar waren, gab es eben keine Möglichkeit mehr für die Ermittlungsbehörden anzusetzen. Also die waren dann, wenn man so möchte, über Nacht verschwunden. Und dieser kurze Moment des Ansatzes, den man hatte mit der Festnahme von Böse, war ganz schnell verpufft. Und tatsächlich die direkten Vorbereitungshandlungen, die ja auch unter anderem in Hessen und speziell auch in Frankfurt für die OPEC-Geiselnahme stattgefunden haben, von denen haben die Ermittlungsbehörden tatsächlich nichts mitbekommen.
Das betrifft zum Beispiel die genaue Rolle der Bewegung 2. Juni. Da tappt man ziemlich im Dunkeln. Klar ist nur, dass Gabriele Kröcher-Tiedemann eines ihrer internationalen Mitglieder war.
Dagegen wissen wir ziemlich genau, wie die Terroristen nach Wien gekommen sind, nämlich von Frankfurt über Zürich und wie sie dort die ganze Logistik und die Backup-Organisation aufgebaut haben. Und genau auf diesem Weg ist auch Hans-Joachim Klein nach Wien gekommen.
Und von da an ging es über mehrere Tage tatsächlich darum, die logistische Vorbereitung zu treffen. Weil die Problematik, die bestand, war, dass die Waffen, die gebraucht worden sind, nicht rechtzeitig angekommen sind. Das heißt, diese ganze Planung, die eigentlich vorgesehen war, schien kurze Zeit tatsächlich auf der Kippe zu stehen. Trotzdem mussten ja gewisse Vorbereitungen getroffen werden. Dazu sind unter anderem die ERZ-Mitglieder in die Bibliothek gegangen vor Ort und haben alles über die OPEC recherchiert. Wie sieht das Gebäude aus? Wie ist das aufgebaut? Was ist die Geschichte der OPEC? Und so weiter und so fort. Also man hat tatsächlich, wenn man so möchte, logistische Vorbereitungen im Archiv getroffen. Andere sind immer wieder zum Gebäude gefahren, haben das ausgekundschaftet. Wie ist das bewacht? Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es? Also das hat sich über Tage hingezogen, bis dann tatsächlich die Waffen da waren, bis alles, auch alle Kommandomitglieder da waren und man tatsächlich dann die Geiselnahme vorbereitet hat.
Hans-Joachim Klein war ein Frankfurter aus dem Arbeitermilieu. Er war in der linken Szene aktiv und bekannt, er hat sich in der Roten Hilfe engagiert und er hat auch Sartre nach Stammheim chauffiert. Dieser Hans-Joachim Klein war jetzt also mitten dabei in dieser terroristischen Geiselnahme. Da kommt natürlich die Frage auf, wie kam es dazu, dass er Teil des internationalen Terrors wurde und warum war er bei der OPEC-Geiselnahme dabei?
Da haben wir eine sehr spannende, aber auch extrem schwierige Quelle, nämlich Hans-Joachim Klein selber, der in seinem sogenannten Aussteigerbuch Rückkehr in die Menschlichkeit diese Phase interessanterweise beschreibt. Und zwar stellt er es so dar, dass er eigentlich dazu gezwungen werden musste, dass er große Bedenken hatte, da mitzumachen. Er konnte ja auch weder Französisch noch Englisch wirklich gut, sodass er eigentlich auch die ganze Zeit auf Übersetzungen angewiesen war. Und eigentlich ist er in seiner Darstellung mehr oder weniger reingequatscht worden. Dagegen spricht natürlich erstens seine Beteiligung vorher an verschiedenen anderen logistischen Arbeiten, dass er auch mit einer gewissen Stolz natürlich aufgetreten ist. Und auch eine ganz praktische Sache spricht da dagegen, nämlich, dass ein solches Kommandounternehmen nie jemand mitgenommen hätte, das nicht 100% von der Sache überzeugt gewesen wäre.
Für eine solche Kommandoaktion braucht es Commitment, Vertraulichkeit und Verlässlichkeit. Ein Abweichler, also der von Anfang an Zweifel hat, nichts versteht und eigentlich nicht mitmachen will, ist in so einer Gruppe also sehr unwahrscheinlich.
Ist, wie ich finde, ein schönes Beispiel davon, dass wir mit Quellen von ehemaligen Mitgliedern terroristischer Gruppierungen kritisch umgehen müssen. Dass wir lernen müssen, auf der einen Seite das ernst zu nehmen und auch die Gefühle und die darin beschriebenen, auch ja sonst nirgendwo überlieferten Inhalte wahrzunehmen. Auf der anderen Seite aber gerade sowohl als politische Bildner, aber auch als Historikerinnen und Historiker damit kritisch umgehen müssen und immer wieder auch hinterfragen müssen, ob diese Aussagen eigentlich so der Wahrheit entsprechen können.
Klar ist, Klein war dabei und nahm, wie alle anderen, eine ziemlich klar definierte Rolle bei der Operation ein.
Das ist natürlich auch spannend. Jeder, der in ein so ein Kommando geht, hat eine verschiedene Rolle. Es gibt als Anführer war relativ klar Carlos vorgesehen, der Wortführer des Ganzen war. Ein Wortführer braucht aber natürlich auch die Leute, die quasi vorn und hinterher gehen. Das heißt quasi die zentrale Person der Botschaften, des Übertreibens oder des Übertragens von Informationen muss quasi von der Vor- und Nachhut in Sicherheit gebracht werden. Und soweit wir wissen, war eben Hans-Joachim Klein und Gabriele Kröcher-Tiedemann diejenigen, die die Vorhut gemacht haben. Das Problem an der ganzen Sache war natürlich, dass beide im Vergleich zu den Palästinensern relativ, ja, wenig ausgebildet waren und auch solche Situationen nicht kannten. Das heißt, es gab eine hohe Nervosität, es gab auch einfach eine Euphorie, eine negative Euphorie, würde ich sagen, sodass die beiden absolut überreagiert haben vom ersten Moment an.
Laut Zeugenaussagen soll Kröcher-Tiedemann den Polizisten Anton Tichler sowie den irakischen OPEC-Angestellten Alaa Hassan Khafali erschossen haben und Klein wurde, wie gesagt, durch einen Bauchstreifschuss verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Kombination aus halb ausgebildeten deutschen Mitgliedern und erfahrenen palästinensischen Kämpfern führte zu einer instabilen, wenig auf Extremsituationen vorbereiteten Gruppe. Hans-Joachim Klein wurde nach seiner schweren Bauchverletzung im Krankenhaus zunächst befragt, verweigerte aber die Aussage. Über die Verhandlungsebene und die internationalen Netzwerke wurde schnell klar, dass er für die Freilassung der Geiseln benötigt wurde. Die Ärzte stabilisierten ihn also so, dass er trotz der gefährlichen Verletzung ausgeflogen werden konnte.
Hier haben wir verschiedene Beschreibungen tatsächlich, wie das wahrgenommen wurde. Einmal natürlich ein großer Schock. Hans-Joachim Klein war im linksradikalen Milieu in Frankfurt eine Person, die jeder kannte. Ob man ihn mochte oder nicht, ist eine andere Frage, aber jeder kannte ihn, weil er eben keiner Demo aus dem Weg gegangen ist. Immer in erster Reihe bei den auch Straßenschlägereien und Straßenschlachten mit der Polizei stand. Er war eine Szenegröße, jeder kannte seinen Namen und es war natürlich für gerade die radikale Linke, die gegen den Linksterrorismus war, wo es ja mehr als genug Personen, Gruppen und Netzwerke gab, die sich ganz aktiv gegen die RAF auch ausgesprochen haben. Ein riesiger Schock, dass eigentlich einer aus der Mitte ihres Milieus, den alle kannten, der auch wichtig letztlich für das Milieu war, mit einmal da aufgetaucht ist und, wenn man so möchte, auf der Bild-Zeitungs ersten Seite geprangt hat mit dieser Schussverletzung vor dem Eingang.
Die Szene war erschüttert darüber, dass er tatsächlich aktiv wurde, obwohl es nicht völlig überraschend kam. Immer wieder hatte Hans-Joachim Klein gesagt, der bewaffnete Kampf sei nötig. Trotzdem hatten die Frankfurter linken Aktivisten, die zumeist aus dem Bürgertum stammten, nicht erwartet, Hans-Joachim Klein als einen der ganz wenigen echten Proletarier aus ihren Reihen einmal als Terroristen auf großer internationaler Bühne zu sehen.
Also das war ein großer Schock. Es gab große Diskussionen darüber, wie es eigentlich sein kann, welche Fehler man auch selber gemacht hat, dass einer aus ihrer Mitte quasi mit einmal in so einer internationalen Kommandoaktion landet. Und das war auch der Auftakt, dass man sich tatsächlich kritisch mit der Frage nochmal von Gewalt und auch dem Verhältnis zur RAF, zur Bewegung 2. Juni und zu den RZ auseinandergesetzt hat. Also, dass man grundlegend dieses Verhältnis nochmal in Frage gestellt hat, weil man gesehen hat, wenn einer wie Hans-Joachim Klein in den bewaffneten Kampf und dann auch noch in so eine internationale Mission mit fast tödlichen Ausgang rutschen kann, dann kann es eigentlich fast jeden treffen. Und die Fragen von Resilienz und wie man eigentlich Leute bewahrt davor, RAF, Bewegung 2. Juni oder RZ-Mitglied zu werden, wurde riesig groß gemacht und hat ab dann auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert genommen und mündete dann in der wunderbaren und wie ich finde heute immer noch spannenden Rede zu Joschka Fischer, wo er im Rahmen der Mai-Demonstration darüber spricht, wie eigentlich das Verhältnis der Frankfurter Linksradikalen zu dem Linksterrorismus und auch speziell zur RAF war.
Und auch für die Behörden war schnell klar, dass es sich bei den verletzten Terroristen bei der OPEC-Geiselnahme um Hans-Joachim Klein handeln muss. Zum einen hatte man im Krankenhaus Fingerabdrücke genommen, zum anderen ging das Bild seiner Einlieferung um die Welt, worauf er deutlich zu identifizieren war.
Man hat sofort alle Informationen, die man hatte, über Hans-Joachim Klein versucht zusammenzuführen und ist dann eben schnell auf, vermeintliche Zusammenhänge gestoßen, die man näher auskundschaften wollte. Und man war sich relativ sicher, dass quasi Hans-Joachim Klein Teil eines größeren Netzwerkes war.
Welche Sachen damit genau verbunden waren, welche Rolle eigentlich ein gewisser Herr Traube gespielt hat und wie der Staat an den Rand und auch teilweise über die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit hinausgegangen ist, darüber reden wir in der ersten Folge, in dem neuen Jahr erscheint. Überhaupt könnt ihr euch freuen, denn nächstes Jahr begleiten wir die Ereignisse vor 50 Jahren genauer. Und ihr könnt euch auf viele neue Folgen mit neuem Sound, interessanten Gesprächspartnern und Partnerinnen, Experten und Zeitzeuginnen freuen.
Und damit danke, dass ihr bei der letzten Folge in diesem Jahr zugehört habt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es gern weiter und erzählt der Tante, dem Nachbarn oder der Taxifahrerin davon.
Das war die RAF in Hessen, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, produziert von Duschka Roth und Lorenz Hoffmann.